heute bei mir zu Gast. Im Vorfeld der Partie Holstein Kiel gegen Eintracht ist dann Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten gleichzeitig beim Holstein 1:1 Podcast. Grüß dich Marco, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Marco, es ist gute Tradition in der Gegend gerade, dass ich der Gast erstmal einmal selber vorstellen darf. Was du machst, haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet. Kannst du dir noch mal ein bisschen erzählen, wie bist du das geworden, was du jetzt bist und wieso eigentlich die Störche?
Ja, letzte Frage kann ich natürlich gleich mal als erstes beantworten. Ich bin Schleswig-Holsteiner. Wir sind fußballerische Diaspora. Da bleibt einem eigentlich erstmal nicht viel als die Störche. Tatsächlich, also ich bin Journalist, dadurch natürlich entsprechend der Neutralität verpflichtet, aber ich habe natürlich auch ein Privatleben und eine Vorgeschichte und war früher häufig bei den Störchen auch im Stadion. Es war durchaus ein Kampf und ein Krampf früher in der Regionalliga, später dritte Liga. Das war wirklich schon ein absolutes Highlight, dass man jetzt zweite Liga spielt, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Dass ich das auch noch seit einigen Jahren dann journalistisch begleiten kann, hat natürlich mit meiner zweiten Leidenschaft zu tun, mit dem Schreiben. Hat sich relativ früh so entwickelt, dass ich Richtung Journalismus gehe. Bin seit 5 Jahren bei den Kieler Nachrichten, seit 4 Jahren in Hauptverantwortung für die Berichterstattung über Holstein Kiel zuständig und jetzt sitze ich hier bei dir.
Ja, das freut mich sehr. Marco, wir wollen natürlich einmal ein bisschen was erstmal über euren Podcast erfahren. Ne? Wie kam es dazu? Was macht ihr da so? Also wie sieht so eine normale, gewöhnliche Sendung aus?
Eine normale, gewöhnliche Sendung besteht bei uns eigentlich daraus, dass wir labern. Also wir sabbeln drauf los mit ein bisschen Expertise, mit so ein bisschen Spaß, mit ein bisschen norddeutscher Schnauze. Das bin ich, das ist mein Kollege Niklas Schomburg. Wir bilden sozusagen das Kernteam. Drumherum sind immer mal wieder einige Kollegen, die uns dann beispringen oder uns vertreten. Und im Wesentlichen, also es heißt halt Holstein 1:1, ne? Einer gegen den anderen. Aber es ist eigentlich nicht gegeneinander, es ist miteinander, aber trotzdem hin und wieder auch mal kontrovers. Aber letzten Endes geht es darum, dass wir uns so ein bisschen das vom Mund sabbeln, was wir irgendwie am letzten Wochenende so gesehen haben und wie wir die Störche unter der Woche sehen und was wir fürs Wochenende erwarten. Und letztlich halt immer mit ein bisschen Augenzwinkern, aber dann auch wieder kritisch den Finger in die Wunde legen. Und am Ende kommen wir dann nochmal auf so eine gute halbe, dreiviertel Stunde. Je nachdem, wie die Themenlage so ist.
Klingt ganz interessant. Also, wer sich für die Störche da interessiert, sicherlich mal lohnenswert reinzuhören.
Ja, immer herzlich eingeladen. Auf allen gängigen Streaming-Portalen.
Davon war ich ausgegangen, genau. Zumal ja die Störche schon eine sehr spannende historische, sportliche Historie hinter sich haben. Das ist angedeutet. Schon längere Zeit in der Regionalliga verbracht, in die dritte Liga aufgestiegen, da zum ersten Mal, wir kommen da später zu deinem Leidwesen wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, schon mal Erfahrung mit der Relegation gesammelt. Seit dem Aufstieg 2017 als Vizemeister in der zweiten Liga ja unglaublich durchgestartet. Ne?
Absolut, also die Störche haben eine Entwicklung genommen, die so niemals zu erwarten stand und die ja auch wirklich bundesweit dann Aufmerksamkeit erbracht hat. Ja klar, natürlich gleich im ersten Jahr in die Relegation gekommen. Am 34. Spieltag gab es ein 6:2 gegen Braunschweig, mit dem die Eintracht dann leider abgestiegen ist. Genau, da ging es dann erstmals in die Bundesliga-Relegation. Die Geschichte ist bekannt. Auch im Folgejahr, nachdem Markus Anfang dann weg war, haben sie eine sehr gute Rolle unter Tim Walter gespielt. Sehr innovativen Fußball gespielt, sich nochmal wieder neu erfunden. Dann ging Tim Walter nach der nächsten Erfolgssaison, wenn man so will. Dann wurde es natürlich ein bisschen haarig. Dann kam zunächst ein gewisser André Schubert ins Storchennest. Das war nicht die allererfolgreichste Phase, wurde aber relativ schnell abgelöst dann von Ole Werner. Und wo der heute ist, wissen wir auch, nämlich in der Bundesliga, während Holstein noch in der zweiten ist. Das hing mit der zweiten verlorenen Relegation zusammen. Aber unterm Strich kann man sagen, Holstein Kiel ist in dieser Liga mittlerweile in Windeseile eigentlich etabliert, auch wenn es mal schwere Phasen gab. Die gab es ja unter anderem auch in der letzten Saison. Auch im Jahr 2020 sah es zwischendurch mal haarig aus, aber es war nie die totale Abstiegsgefahr eigentlich da.
bemerkenswert. Also ist ja erstmal von außen betrachtet, hat Kiel jetzt kein überragend großes Stadion, also 15.000 oder gute 15.000 passen rein.
Plus 34.
Bitte?
15.034, genau.
Handgezählt. Die wollte ich nicht unterschlagen. Das erklärt natürlich einiges. Nein, Spaß. Also es ist nicht so, dass über Zuschauereinnahmen Einnahmen generiert werden, die jetzt eine also finanziell gesehen schlagkräftige Truppe erwarten lassen. Woran machst du diese, also nicht nur Etablierung, sondern mehr als erfolgreiche Etablierung in der zweiten Liga? Also Kiel ist jetzt für mich nie ein Team, wo ich denke, ja, mein Gott, die könnten auch wieder gegen Abstieg spielen. So, die sind schon so ein selbstverständlicher Teil in der zweiten Liga. Woran machst du das fest, diese Entwicklung?
Ja, das ist eine Mischung. Das ist natürlich aktuell ein gewisses seriöses Wirtschaften, was natürlich wiederum auch ein gutes Scouting dann mit sich bringt, weil anders geht es nicht. Man muss natürlich auf eine Art und Weise kreativ sein, wenn man mit dem Geld haushalten muss. Ich mache das in weiten Teilen, aber auch noch, was den Grundstock des aktuellen Kaders angeht, daran fest, was für eine Vorarbeit Fabian Wohlgemuth als sportlicher Leiter vor dem aktuellen sportlichen Leiter Uwe Schlöber geleistet hat, der wirklich ein sehr, sehr gut vernetzter Sportmanager war und ist, was er auch immer noch in Paderborn aktuell nachweist. Und davon hat Holstein Kiel eigentlich sehr profitiert, von dieser innovativen Art und dass man jeden Stein umdreht und auch mal neue Wege geht. Nur so konnte zum Beispiel ein Jason Lee letztlich nach Kiel kommen, was eigentlich auch rückblickend völliger Wahnsinn war. Und von dieser Arbeit profitiert Holstein Kiel meines Erachtens nach immer noch. Und aktuell wird es halt fortgeführt von einem etwas konservativeren Weg, den Uwe Schlöber eingeschlagen ist, aber ohne hin und wieder nicht auch mal das Risiko zu scheuen.
Hast du da noch ein, zwei konkretere Beispiele, was so das Besondere daran ist? Also was so ein bisschen das Erfolgsrezept da ist?
Ja, das Erfolgsrezept.
Oder dass natürlich die Beteiligten so allzu tief in die Karten gucken lassen, das ist schon klar.
Ich glaube, das Erfolgsrezept ist einfach zunächst mal, dass es funktioniert hat. Dass es direkt schon in den ersten zwei Jahren derart funktioniert hat, dass man Spieler nach Kiel lotst, die attraktiven Fußball spielen. Und die sich danach auch beim nächsten Verein gut weiterentwickeln. Stichwort Leihspieler. Viele Leihspieler haben in der Ära Wohlgemuth von diesem Wechsel nach Kiel profitiert, sind danach durchgestartet oder stärker geworden. Und das ist dann eigentlich ein Role Model für andere hochveranlagte Spieler. Wenn ich da an einen Sally Özcan dann denke, der später noch als Leihspieler nach Kiel kam, jetzt, wie wir alle wissen, beim BVB spielt. Und dadurch, dass man diese positiven Vorbilder hat, kann man damit auch locken und sagen, Leute, ihr könnt euch auch so entwickeln, wie die es hier gemacht haben. Denn hier habt ihr die Ruhe. Wir versuchen natürlich immer als Kieler Nachrichten auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Aber nichtsdestotrotz, das ist, wie ich schon vorhin sagte, fußballerische und auch mediale Diaspora. Da hat man völlige Ruhe, kann sich in Ruhe in einem familiären Umfeld mit unter sehr professionellen Strukturen gut entwickeln. Und ich denke, das ist es letztlich, was dafür sorgt, dass Holstein aus einem Standort Nachteil wiederum einen Standortvorteil auch machen kann.
Das ist ein schönes Wort gerade benutzt, nämlich nach Kiel locken. Jemand, den ihr ja auch, du hattest das schon angedeutet, nach Kiel gelockt habt, ist André Schubert, was damals in Braunschweig schon für Aufsehen sorgte, weil das genau einen Tag vorm Trainingsstart zu der Saison stattfand. Ich weiß auch damals, ich hatte eine kleine Serie mit Christian Flüthmann, damals Co-Trainer unter André Schubert, der dann Cheftrainer für André wurde, gesagt, okay, dass André zu ihm kam und sagt, okay, ich habe ein Angebot aus Kiel, das kann ich praktisch nicht ausschlagen. Was lief da eigentlich schief? Also das schien ja absoluter Wunschkandidat gewesen zu sein. Was ist aus deinem oder nach deiner Wahrnehmung da eigentlich schief gelaufen, dass er dann ja relativ schnell wieder abgelöst wurde?
Ja, ich möchte gerne relativieren, es war meines Wissens nach nicht der absolute Wunschkandidat, sondern tatsächlich war das einer der großen Fehler in der Ära Wohlgemuth, dass man auf den André Schubert gesetzt hat. Und ich bin der Meinung bis heute, dass das am Ende eigentlich jetzt nicht Panik war, aber man brauchte endlich einen Trainer. Also über Wochen hat sich die Trainersuche gezogen. Es war ja im Grunde schon ab Ende April, spätestens Anfang Mai klar, dass Tim Walter zum VfB Stuttgart gehen wird. Und ich meine, der André Schubert Wechsel wurde letztlich Mitte, Ende Juni finalisiert. Also es lagen wirklich viele Wochen dazwischen, in denen Holstein wirklich händeringend nach dem fähigen Trainer gesucht hat. Dass es dann am Ende André Schubert wurde, war der dem Umstand einfach geschuldet, dass jetzt endlich ein Trainer her musste. So, und das hat uns alle durchaus in Kiel verwundert, weil es kein Trainer war, den wir jetzt so richtig auf der Pfanne hatten für Holstein, weil es unserer Meinung nach auch kein Trainer war, der eigentlich in dieses Prinzip oder in dieses System wirklich so passte. Und dass es dann letztlich schief ging, hing mit vielen Komponenten zusammen. Unter anderem auch, glaube ich, dass dieses hundertprozentige Vertrauen und diese hundertprozentige Überzeugung von Beginn an auch nicht da war, dass das der richtige Trainer ist. Dazu kommt natürlich noch, die Mannschaft war anderes gewohnt. Die Mannschaft war bei innovativen, sehr unorthodoxen Offensivfußball unter Tim Walter gewohnt, und dann kam so ein bisschen, ja, so dieser Schritt zurück, oder Rückfall will ich es jetzt nicht nennen, aber André Schubert in allen Ehren, aber er spielt ja dann doch eher einen einfacheren Fußball, lässt einen einfacheren Fußball spielen. Von diesem Weg war die Mannschaft auch nicht hundertprozentig überzeugt. Und wenn diese hundertprozentige Überzeugung in der Vorbereitung einfach nicht da ist, klar, die spielen nicht gegen den Trainer. Die spielen alle für sich und für die Mannschaft und wollen mannschaftlichen Erfolg. Aber trotzdem reicht dieses eine Fünkchen, dass man doch so seinen Zweifel daran hat, an diesem Weg, dass das Ganze am Ende einfach eine Dynamik annimmt, die dann ungesund ist für eine Mannschaft. Und das hat sich dann natürlich auch sehr schnell am Saisonstart gezeigt.
Also schlussendlich für beide Vereine eigentlich die schlechteste Wahl gewesen. Denn wir hätten André Schubert natürlich aufgrund der vorherigen Saison sehr, sehr gerne behalten. Ich meine, er hat in Braunschweig ein kleines Fußballwunder zustande gebracht über eine abgeschlagene dritten Liga. Und er hat da noch den Klassenhalt sichergestellt. Marco hat uns angedeutet, zweimal Relegation. Wieso hat es nie ganz für den großen Sprung in die Bundesliga gereicht? Und was macht das eigentlich am Ende mit dem Verein, der ja eigentlich eine sehr, ich sag mal, neutral bodenständige Historie hat, wenn man dann plötzlich gleich zweimal anfängt, an der Bundesliga zu schnuppern? Ist das mehr so ein Gott sei Dank, siehe Fürth, dass wir das nicht geschafft haben, oder eher so ein verdammt nochmal, jetzt aber nochmal alle Kräfte bündeln und neuer Anlauf?
Ich glaube, den Aufstieg hätte in beiden Fällen jeder hier gerne genommen. Das gilt für die Spieler, das gilt für die Verantwortlichen, das gilt fürs Umfeld, für die Fans. Ich glaube, da hätte niemand gesagt, oh Gott, da wären wir ja aber abgeschossen worden in der Bundesliga. Ich glaube, das hätte einfach jeder hier mitgenommen, ganz klar. Nicht nur aus finanziellen Gründen, so ein Jahr Bundesliga kann sich ja durchaus für einen Verein lohnen, um sich dann wiederum in der zweiten Liga dauerhaft zu etablieren, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht nur ein einjähriges Abenteuer sein wird. Also das hätte jeder genommen, da bin ich mir ganz sicher. Die erste Relegation ist letztlich gescheitert, weil der Gegner Wolfsburg hieß und Holstein eigentlich gefühlt von den Strukturen und vom Kader her noch ein Drittligist war. Das wäre... Wäre eigentlich ein Wunder gewesen, wenn sie es da geschafft hätten, dass sie es dann nicht wurden. Das ist einfach so. Das ist das System Relegation. Da kommt mit Wolfsburg ja auch nicht irgendwer, sondern das war ja auch wirklich ein 16., den man so nicht auf Platz 16 erwartet hätte von der Kaderstruktur her. Und Holstein hätte man genauso wenig auf Platz 3 der zweiten Liga erwartet als Aufsteiger. Von daher war das... Also man redet ja oft von David gegen Goliath, aber das war es in dem Fall wirklich. So, das war die erste Relegationsniederlage. Die zweite dann gegen den ersten FC Köln in der Saison 2021. Holstein kam aus zwei Teamquarantänen. Dass man es überhaupt noch in diese Relegation geschafft hat oder dass man überhaupt in der Lage war, noch da oben mitzuspielen, das war schon wieder ein kleines Wunder. Dass man dann drei Matchbälle vergeben hat. Also zwischendurch lag man ja wirklich auf Platz 2 und hatte die dreimalige Chance, tatsächlich den Aufstieg vorzeitig zu schaffen. Dementsprechend ist man natürlich schon mit einem psychologischen Nachteil in diese Relegation gegangen. Konnte für mich überraschend das erste Spiel in Köln dann noch 1-0 gewinnen. Am Ende haben die Kräfte einfach auch nicht mehr gereicht. Und Köln hat sich zusammengerissen und Holstein war dann beim 1-5 im Rückspiel einfach auch maßlos unterlegen. Das kommt vor, dass auch das konnte passieren. Das Problem war eher, dass diese Relegation der Mannschaft und dem Verein dann richtig in der Klamotte steckte. Anders als 17, 18, als man sich danach dann nochmal wieder neu erfunden hat, mit einem neuen Sportchef, mit einem neuen Trainer, hat man in der Konstellation weitergemacht. Und dementsprechend waren alle Beteiligten dieses in Anführungszeichen Saisonfinaltraumas halt auch noch am Ruder. Und die Mannschaft war im überwiegenden Maße auch noch die gleiche. Und das konnte keiner so schnell abschütteln. So, das neulich hat Kapitän Hauke Wahl bei uns im Interview gesagt, ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Fußball, als die neue Saison wieder losging. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Und das hast du der Mannschaft einfach angemerkt. Die waren mit dem Kopf einfach noch in der alten Saison, auch wenn jeder natürlich gesagt hat, damals, jetzt sagen sie es anders, aber damals hieß es ja, das ist abgehakt und so, und wir versuchen nach vorne zu schauen und so weiter, aber das kriegt niemand so schnell aus dem Kopf.
Ja, das ist auf der anderen Seite das, was uns Braunschweigern ein bisschen Hoffnung macht, denn wir sind ja mal so langsam den Bogen zur aktuellen Saison zu bekommen. In dieser Saison mit noch keinem Tor und kein Punkt unterwegs. Das ist ja was euch letzte Saison auch passiert ist, ne? mit 3-0-3 Niederlagen gestartet. In den ersten 12 Spielen gerade mal 2 Siege. Eine Erklärung hast du jetzt geliefert. Wie habt ihr denn da die Kurve wieder bekommen? Am Ende seid ihr immerhin noch Neunter geworden.
Letztlich muss man so sagen, durch den Trainerwechsel. Ole Werner hat dann ja einigermaßen überraschend hingeworfen. Rückblickend hat er es ja noch erörtert und hin und wieder uns gegenüber im Gespräch auch nochmal begründet. Es hing eigentlich damit zusammen, dass er selber auch nicht mehr überzeugt war von diesem Weg. Und er wollte eigentlich schon im Sommer gehen, hat dann aus Loyalität zum Club trotzdem an seiner Rolle als Trainer festgehalten, was rückblickend ein Fehler war, wie er selber auch sagt. Dieser Trainerwechsel hat dem Verein einfach die Möglichkeit gegeben und der Mannschaft die Möglichkeit gegeben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und wieder nach vorne zu schauen. In einer neuen Konstellation. Das hat dann auch eine Weile gebraucht, bis Marcel Rapp, der dann Anfang Oktober übernahm, die Mannschaft stabilisiert hat. Hat sie aber dann auch wirklich tatsächlich defensiv stabiler bekommen, hat offensiv auf dem, was Ole Werner gemacht hat, aufgebaut, hat aber auch noch so ein bisschen so seine eigene spielerische Idee eingebracht, die konnte er der Mannschaft nach und nach vermitteln und dann zum Ende der Hinrunde lief es richtig gut. Mhm. Angefangen hat es eigentlich so ein bisschen so Mitte der Hinrunde mit dem Spiel gegen den HSV. Der HSV, den man damals im Volksparken 1-1 abgetrotzt hat, wo Holstein wirklich absoluter Underdog war und so ein bisschen sein Nimbus gegen den HSV wahren konnte. Das ist ja so ein bisschen so der Angstgegner des HSV in der zweiten Liga. Und in der Lage zu sein, als unterlegene Mannschaft mit einem guten Plan, also nominell unterlegene Mannschaft, mit einem guten Plan, selbst im Volkspark einmal mehr zu bestehen, hat so ein bisschen die Zuversicht zurückgebracht und auch so ein bisschen die Überzeugung, okay, das kann der richtige Weg sein, was wir hier mit Marcel Rapp vorhaben. Und nach und nach haben sich dann auch die Ergebnisse eingestellt. Dann gab es ja einen richtigen Lauf zu Beginn des neuen Jahres, wo Holstein fast schon wieder so ein bisschen nach oben geschielt hat. Das wurde dann konterkariert von einer Niederlagenserie, wo man gleich schon wieder dachte, oh Gott, geht's wieder nach unten. Aber letztlich, es war eine Häufung von Siegen und dann kam eine Häufung von Niederlagen. Aber eigentlich war es von der Leistung her so, dass sich das so ein bisschen in der Waage gehalten hat.
Hat sich trotzdem, also du sprachst ja von einer relativ ruhigen gesetzten Diaspora, hat sich da so im Laufe der Zeit, und dann, wie nimmst du das persönlich wahr, bei den Fans schon eine Anspruchshaltung oder Erwartungshaltung geändert?
Ja und nein. Also ich glaube, es verlangt niemand von Holstein im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Auch wenn man sich teilweise selbst da sieht, gerade wenn man sich so ein bisschen Statements vor der Saison nach der wirklich sehr guten Vorbereitung anhört, jetzt im Rückblick nochmal, es war schon erstaunlich. Also viele der Spieler oder Offiziellen gingen davon aus, dass man wirklich eine sehr gute Rolle in dieser Saison spielen kann. Und ich denke, das wird man auch weiterhin können. Aber das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, den die Fans haben. Ich glaube, der Anspruch, den die Fans haben, ist, dass man möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun hat und dass man einen möglichst attraktiven Fußball spielt und möglichst eine Entwicklung sieht. Das würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt sicherlich Fans, die sagen, okay, Mensch, hier dreimal ist Kieler recht, jetzt sind wir zweimal in der Relegation gescheitert, irgendwann muss das doch mal klappen, aber realistisch betrachtet sind einfach noch zu viele Mitfavoriten in dieser Liga auch unterwegs, sodass man sagen muss, ein einstelliger Tabellenplatz ist das, was Holstein anstreben sollte. Es kann auch mit dem oberen Tabellendrittel klappen, aber das ist kein Muss.
Was erstmal auffällt, das Personal, also spielerseitig gesehen, zur neuen Saison, da gab es kaum Bewegung drin. Gab es einfach keinen Grund dafür oder wurde einfach gesagt, Gott, wir sparen mal ein bisschen?
Ja, das war so ein bisschen der Grund. Also es ging darum, dass es auch wenig Bewegung gibt. Man wollte den Grundstock dieser Mannschaft halten. Im Grunde von den Stammspielern hat nur Phil Neumann den Verein verlassen. Wurde sehr gut, wie ich finde, ersetzt durch Timo Becker, den man von Schalke losgeeist hat. Weil das ist auch eigentlich ein Erfolgsrezept, das sich auch vor der Saison 2021 damals bewährt hatte. Da hatte Jason Lee ein Angebot, den hat man gehalten. Gianni Serra wollte den Verein grundsätzlich auch gerne verlassen, auch den hat man gehalten. Vor dem Hintergrund, wir wollen mit dieser eingespielten Mannschaft weiterspielen, wollen mit diesem Grundstock Erfolg haben und wo es hingeführt hat, hat man ja letztlich gesehen. Und so ein bisschen war das auch in diesem Sommer der Plan, dass man die Mannschaft zusammenhält, dass man sie punktuell verstärkt oder zumindest in der Breite gut besetzt. Und letztlich ist das Resultat dessen. Hm.
Zum Auftakt gab es ein 2:2 in Fürth. Schon eher ein glückliches Ergebnis, wenn man ehrlich ist,
ja,
oder?
Auf jeden Fall. Also wenn man den Spielverlauf sieht, definitiv war das ein gewonnener Punkt für Holstein. Da war Fürth wirklich sehr stark, in einer sehr guten Frühform. Zusätzlich hat Holstein nicht so wirklich in die eigenen Abläufe gefunden. Das war auch erstaunlich nach einer wirklich guten Vorbereitung, wo die Gegner jetzt, das war ja auch nicht irgendwer. Holstein hat gegen St. Pauli in der Vorbereitung gespielt oder gegen Silkeborg, ein sehr ambitionierter Erstligist aus Dänemark. Da hat man schon gut performt. Dass es dann im ersten Spiel wirklich so knifflig wird, das war unerwartet, aber unterm Strich, ja, hieß es da nach den 90 Minuten Mund abputzen, den Punkt mitnehmen, alles gut und an den Missständen so ein bisschen arbeiten.
Gleiches Ergebnis, 2:2, seinem ersten Heimspiel der Saison. So nach der Pause eigentlich erst so richtig aufgewacht.
Genau, also enttäuschende erste Halbzeit, muss man wirklich sagen. Gar nicht gut. Das war schon bemerkenswert. Das war auch schon so ein bisschen bedenklich, was Holstein da geboten hat, kam überhaupt nicht in seine Abläufe und so weiter. Dann wiederum eine wirklich in großen Teilen sehr gute zweite Halbzeit gespielt, wo man das Gefühl hatte, okay, das stimmt doch sehr optimistisch, dass man in der Lage ist, in der Halbzeit so anzupassen, so umzustellen. Also da hat man dann von Dreier- auf Viererkette umgestellt, hat ein bisschen die Raumbesetzung anders strukturiert, vorne das letzte Drittel ein bisschen breiter gezogen. Das waren die richtigen Maßnahmen und man dachte so, Mensch, ja, okay, die Mannschaft hat's kapiert, der Trainer hat's auch kapiert. Dann legt man so eine zweite Halbzeit hin, hat am Ende ein bisschen Pech, dass man das Ding nicht gewinnt. Aber das war zum ersten Mal, dass man das Gefühl hatte, okay, man sieht eine positive Entwicklung in dieser Saison.
Danach allerdings ging's nach Mannheim in den Pokal. Ein Rückschlag oder eher so, naja, im Pokal kann alles passieren. Ihr seid im Elfmeterschießen rausgeflogen.
Genau, also es war ja im Vorfeld schon prognostiziert worden, dass es ein enges Spiel werden könnte gegen einen ambitionierten Drittligisten. Nichtsdestotrotz, das ist zumindest jetzt meine Meinung, Holstein geht da als Zweitligist rein und der Zweitligist hat den Anspruch, gegen diesen Drittligisten zu gewinnen. Dazu kommt natürlich auch die Leistung. Von 120 Minuten hat Holstein vielleicht 25 bis 30 akzeptable bis gute Minuten hingelegt, aber eben auch mindestens, oder also wie ich finde, mindestens 90 Minuten, die wirklich indisponiert waren. Ideenlos, vorne natürlich hin und wieder mal mit ein bisschen Pech, aber viel zu viel nach Schema F im Aufbau, immer wieder das gleiche Prinzip, auf das sich Mannheim einfach sehr gut einstellen konnte. Und am Ende war Mannheim einfach dieses Müh aggressiver und gut, am Ende ist es dann natürlich Lotterie im Elfmeterschießen, aber Holstein darf niemals in dieses Elfmeterschießen geraten.
Das ist allerdings zuletzt in Magdeburg der erste Auswärtssieg oder überhaupt der erste Saisonsieg, 2:1. Sicherlich auch durch ein bisschen glücklichen Elfmeter, also nicht glücklich, weil er glücklich deswegen, weil er glücklich zustande kam. Trotzdem so aus den Erfahrungen in Mannheim gelernt oder wirklich nur so mit einem blauen Auge davon gekommen, nochmal 3 Punkte eingefahren? Wie bewertest du das Spiel?
Nee, tatsächlich war das eine Steigerung. Holstein hat sich erstmal auf dieses Spiel eingelassen, hatte seinen eigenen Matchplan. Also Magdeburg hatte deutlich mehr Ballbesitz zunächst. Das hat sich dann natürlich ein bisschen gewandelt nach dem Platzverweis für Magdeburg. Aber hatte gerade in der ersten Halbzeit, ich glaube, 65% Ballbesitz. Das ist eigentlich so der Kieler Fußball, wenn man so will. Aber diese Mannschaft ist unter Marcel Rapp, das hat sich auch schon in der Rückrunde der letzten Saison gezeigt, durchaus anpassungsfähig. Und hat sich einen guten Plan zurechtgelegt. Und was einfach optimistisch stimmt, ist, dass die Basics funktioniert haben in diesem Spiel. Also die Mannschaft war sehr aggressiv gegen den Ball, sehr, sehr laufstark, auch leidensfähig in Phasen, wo Magdeburg dann wirklich mal sein Kombinationsspiel aufgezogen hat und hatte sehr gute Konteransätze. Und was natürlich auch wieder sehr gefällig war, das muss man natürlich auch ansprechen, sind die Standards. Die sind in diesem Jahr natürlich aus Kieler Sicht wirklich eine absolute Waffe. So ist dann auch das 1-0 gefallen. Ich meine, 5 von 6 oder 4 von 5 Saisontoren sind nach Standards gefallen. Das ist aus Kieler Sicht wirklich schon sehr bemerkenswert. Mhm. Aber grundsätzlich war das eigentlich ein guter Matchplan und am Ende, nachdem man dann in Überzahl und in Führung war, hat man es auch sehr clever runtergespielt. Hat es geschafft, Magdeburg überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kommen zu lassen, sie weit vom eigenen Tor zu binden oder weit am eigenen Tor, weit vom Kieler Tor entfernt zu binden, gar nicht in die gefährlichen Räume kommen zu lassen. Das war schon sehr clever. Und unterm Strich, wie ich finde, auch ein durchaus verdienter Sieg.
Schon ein bisschen angedeutet, Marcel Rapp steht so schon für Ballbesitzfußball. Gibt es noch typische, also man stellt sich ja immer natürlich auch ein bisschen auf den jeweiligen Gegner ein, aber gibt es noch so typische Elemente, ihr habt jetzt Eintracht vor der Brust, auf die sich so die Eintracht-Fans und natürlich die Mannschaft einmal einstellt? Also was sind so typische Elemente vom gegenwärtigen Holstein-Fußball?
Ja, also grundsätzlich präferiert der Trainer erstmal das 3-5-2 mit zwei eigentlich klaren Schienenspielern, die aber insofern eigentlich wiederum keine klare sind, als dass, wenn Holstein mal ins letzte Drittel kommt, durchaus den ballfernen Außenverteidiger bzw. Flügelverteidiger mit in den 16er schieben lässt. So kommt zum Beispiel Julian Korb sehr oft zu Torchancen, hat im letzten Jahr, glaube ich, auch seine 4-5 Tore gemacht. Das ist ein Element, das Holstein sehr gerne nutzt, so ein bisschen so im toten Winkel der Verteidiger die eigenen Flügel positionieren, um die dann wirklich Torgefahr ausstrahlen zu lassen. Grundsätzlich ein Aufbau durchs Zentrum und dann gehen die Bälle raus auf den Flügel. Also Holstein hat sehr häufig Flügelfokus, schlägt viele Flanken. Fabian Rehse, letztes Jahr, glaube ich, auch der Spieler in der Liga mit den meisten Flanken gewesen. Bei dem ist natürlich jetzt auch noch ein Fragezeichen, ob er überhaupt am Samstag dabei sein wird, weil er jetzt wegen Corona fehlte in Magdeburg. Das sind so die Elemente. Und dass man halt versucht, das Zentrum zu überladen durch einen abkippenden Stürmer, also entweder ein Fiete Arp oder ein Benedikt Pichler, wenn man halt mit einem 2-Spitzensystem spielt, lassen sich halt weit mit ins Mittelfeld fallen, um da so ein bisschen aufzufüllen, um da die Räume zu finden und dann auf die Flügel zu spielen.
Ja. Auch wenn du dir vielleicht nicht ganz so tief in die Karten gucken lässt, gibt es auch noch so Problemzonen, die du da siehst?
Ja, die Problemzone ist natürlich jetzt so ein bisschen personell auch die Verteidigung. Jetzt fehlte Timo Becker mit einem Infekt. Jetzt kommt Hauke Wahl langsam wieder zurück, der natürlich monatelang fehlte, jetzt seine ersten 5 Minuten gesammelt hat, wieder in Magdeburg. Aber Holstein spielt grundsätzlich hinten eigentlich immer mit einer unterschiedlichen Besetzung. Jetzt hat Patrick Erras gespielt, hat es auch einigermaßen ordentlich gemacht. Er wurde ursprünglich als defensiver Mittelfeldspieler geholt, da hat er gar nicht funktioniert. Seine besten Spieler hatte er tatsächlich in der Verteidigung, aber der hat, sollte er spielen, natürlich seine Probleme im 1-gegen-1. Das war auch bei dem Gegentor in Magdeburg zu sehen. Der hat ein sehr gutes Stellungsspiel, nur es hilft ihm halt dann nicht mehr, wenn ein Gegenspieler auf ihn zurast und ihn in ein 1-gegen-1 zwingt. Da könnte Braunschweig durchaus zu Chancen kommen, wenn dem so sein sollte. Dann ist es natürlich auch immer noch so ein bisschen, dass die Abstände manchmal noch zu groß sind zwischen Verteidigung und Mittelfeld. Das war gerade in den ersten beiden Spielen so das Problem. Wenn Braunschweig in der Lage ist, das so ein bisschen zu manipulieren und zu provozieren, dass da die Abstände nicht ganz stimmen, dann kann man da durchaus aus diesem Zwischenlinienraum für Gefahr sorgen.
Wie ist überhaupt dein Blick auf die Eintracht in dieser Saison bisher? Also wie bereitest du Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer von euch so auf das Spiel vor? Was werden da so Kernaussagen oder Kernelemente sein, bei dem, wie ihr Eintracht gerade beschreibt?
Also wir sprechen hier jetzt gerade am Montagnachmittag. Ich muss sagen,
ihr seid noch mitten oder vor der Vorbereitung.
Das ist genau, schon klar. Genau. Im Grunde will ich gerade so ein bisschen den Bogen spannen, um zu rechtfertigen, weshalb ich noch gar nicht so vorbereitet bin. Also ich hatte noch nicht viel Zeit, mir die Eintracht in diesem Jahr anzuschauen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich, es gehört ja dazu, so ein bisschen den personellen Fokus auch legen. Wir schauen, was macht Leon Lauberbach bei euch eigentlich, ein Benjamin Gehrt. Noch eine ganz interessante Personalie ist dann natürlich der Ferrei, den man in Kiel auch auf dem Zettel hatte. Auch das ist eigentlich durchaus interessant. Und dann, ja, also wir werden die Spiele natürlich nochmal vorbereiten bzw. nachbereiten und dann versuchen daraus dem Leser so ein bisschen den Spielstil der Braunschweiger darzulegen. Vielleicht magst du es doch einmal irgendwie in eigenen Worten schon mal zusammenfassen.
Ja, wir haben spielerisch eigentlich gut in die Saison gefunden. Also gegen HSV haben wir auch eigentlich lange das überlegene Team, haben den Ball halt nicht reinbekommen. So, und das ist ja jetzt was sich so ein bisschen durch die Saison zieht, eigentlich aus unterschiedlichen Gründen. Die Leistung in Heidenheim, muss auch 13-0 verloren haben, war so ein bisschen entsprechend. Also das kann man noch ein Stück weit abtun unter mal erstmal so in der Liga ankommen, wo halt doch noch stärker als in der dritten Liga Fehler halt schneller bestraft werden, gerade von solchen ausgebufften Teams wie Heidenheim, HSV sowieso. Die haben halt eine Qualität, die brauchen nicht viel Chancen, wenn du denen die Chancen gibst. Und das haben wir halt leider eben versäumt, die eigenen Tore zu schießen. Das nervte so, aber es war doch so spielerisch. Heidenheim schon sehr eingeschränkt, so ein Stück weit, wo wir dachten, ja, gibt dir noch mal ein bisschen Zeit, das wird was. Schien sich ja dann auch im Pokal zu bestätigen. Also ich war da ein sensationeller Abend gegen Hertha, wo es eher so in der ersten Halbzeit so mit 0-2 war. So, meine Güte, jetzt kriegen sie doch die Kurve irgendwie nicht. Das Spiel drehte sich dann aber. Wo man dann dachte, so nach dem ersten Tor, auch wenn es ein Elfmeter war, das war so richtig so ein Knotenlöser. So, das geht jetzt richtig weiter. Das hat sich jetzt leider im letzten Heimspiel gegen Thorsten Lieberknechts Mannheim, da war ein Mannheimer, sei schon Darmstädter, leider nicht bewahrheitet. Das war ein unterirdisches Spiel, ganz fürchterlich. Also ideenlos, wobei der Taktikfuchs Lieberknecht auch sehr genau wusste, wie er uns einen Zahn ziehen kann. Das in Verbindung mit, ich weiß nicht mehr, eine Passquote von vielleicht 63% irgendwie sowas gehabt. Also wirklich sehr viele leichte Ballverluste, einfache Ballverluste, Unkonzentriertheiten, Ideenlosigkeit und hinten zum falschesten Zeitpunkt gegen Ende des Spiels dann so eine entscheidende Unaufmerksamkeit. Michael Schiel ist ein guter Trainer, von dem bin ich sehr überzeugt. Mit Ferrei haben wir eine Menge Qualität im Aufbauspiel. Den hat Lieberknecht allerdings aus dem Spiel genommen. Der hat allerdings auch noch einen rahmenschwarzen Tag dazu erwischt. Also ich schätze mal, dass Rapp da schon euren Team so ein bisschen mit auf den Weg gibt. Der darf nicht so viel Platz haben, weil wenn er Platz hat, wird es wirklich brandgefährlich. Auch die Flügelleute, also Jan-Hendrik Marx auf der rechten Verteidigerposition, Kiewski, später dann Donkor, die eigentlich Riesenspiele gemacht haben im Pokal. Also gerade von außen unheimlich viel Dampf gemacht haben. Die waren merkwürdig gehemmt. Also ich glaube, das ist so ein Stück weit auch etwas, was uns letzte Saison schon begleitet hat, nämlich immer so ein Tick Hemmung zu Hause. Das sind schlechte Nachrichten für euch. Ich habe damit mit Michael Schiele mal drüber gesprochen im Interview, wo er schon zugab und meinte, ja, wahrscheinlich, wir wollten es immer so ein bisschen besonders gut machen zu Hause, was dann mehr so das Team ein Stück weit hemmte. Weil man schon merkt, in der dritten Liga, es lief auswärts irgendwie leichter. Also das Auftreten war auch selbstverständlicher. Das ist jetzt so ein Stück weit Hoffnung in Kiel. Wird ein bisschen vom Spielverlauf abhängen. Also wenn wir das erste Tor machen, kriegt ihr Probleme, weil ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass Michael Schiele hinkriegen wird, ein Team so einzustellen und wie grundsätzlich auch die eine ausreichende, nicht überragende, aber eine ausreichende Qualität haben, um eigentlich jedem Gegner soweit Kontra geben zu können, dass wir auch Punkte mitnehmen können. Also wird am Ende, glaube ich, abhängig vom Spielverlauf, kann das ein sehr offenes Spiel werden.
Ja, das hat ja auch Marcel Rapp häufig angekündigt, schon vor der Saison. Diese Liga ist so eng, es ist häufig so, der das erste Tor macht, schaukelt das Ding auch oder hat sehr gute Chancen, die 3 Punkte mitzunehmen. Und Holstein, ja, muss selbst zusehen, auch in den ersten Minuten wach zu sein. Das ist auch nicht immer in allen Spielen gelungen. Deswegen wird gerade die Anfangsphase, glaube ich, wirklich eine sehr interessante in diesem Spiel. Das würde ich auch so sehen.
Wenn du noch nicht 100% vorbereitet bist, Marco, was ist denn dein Tipp?
Mein Tipp ist tatsächlich, dass Holstein den ersten Heimsieg einfährt in diesem Jahr. Allerdings einigermaßen knapp und nicht ohne Gegentor, weshalb ich jetzt von einem 2-1 ausgehe.
Okay. Ich werde mir komischerweise traditionell immer nicht einig mit meinen Gästen, was diese Tipps angeht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ein Sieg für Eintracht wird schwierig, aber ich glaube, einen Punkt nehmen wir mit. Also so ein 1-1, glaube ich, ist ein ganz realistisches Ergebnis. Marco, ganz am Ende, wo siehst du die Störche und wo siehst du die Löwen? Sagen wir mal, nicht mal bis zum Saisonende, das ist vielleicht noch ein bisschen weit hin, aber vielleicht sprechen wir uns ja in der Rückrunde nochmal wieder. Was glaubst du, was werden beide Mannschaften für eine Entwicklung dann nehmen?
Ich glaube, dass sich Holstein jetzt stabilisieren wird. Ich meine, wir reden ja auch nicht von dem Fehlstart, schon vorher nicht. Jetzt steht Holstein bei 5 Punkten nach 3 Spielen. Das ist gut, das ist ordentlich. Da werden sie weitermachen auf diesem Weg, wobei danach dann auch wirklich die schweren Spiele kommen. Dann geht's gegen Paderborn, dann kommt bald der HSV. Da werden sie sicherlich den einen oder anderen Punkt auch mal liegen lassen. Aber ich glaube, dass Holstein schon, ich sag mal so bis Mitte November, bis zur langen Pause, bis zur WM-Pause, ordentlich dastehen wird. Sicherlich irgendwo im Verfolgerfeld, könnte ich mir vorstellen, so zwischen Platz 6 bis 9. Ich traue aber auch ehrlich gesagt Braunschweig zu, dass man doch jetzt langsam auf die ersten Punkte kommt, wenn vielleicht noch nicht in Kiel, dass man danach aber, denke ich, schon Fahrt aufnimmt. Ich finde auch, also wenn ich mir den Kader so anschaue, die Mannschaft hat wirklich Qualität. Die haben allerdings natürlich viele in dieser Liga, das kommt natürlich auch dazu, aber es braucht auch immer dieses Quäntchen und vielleicht muss man auch erstmal durch eine Initialzündung in diese Saison kommen und dann holt man auch mal unerwartete Punkte. Also ich traue Braunschweig wirklich schon eine gute Rolle zu und traue denen auch den vorzeitigen Klassenerhalt zu, auch wenn das natürlich jetzt, wir reden hier dann von April, Mai, das ist ja fast schon Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, die Mannschaft hat Potenzial.
Gut, das hören wir gerne. Marco, ganz herzlichen Dank. Haben sehr interessante Einblicke, finde ich, bekommen. So auch in das Selbstverständnis der Störche. Das fand ich sehr, sehr spannend, sehr bemerkenswert. Ich wünsche euch ab dem 4. Spieltag wieder alles Gute.
Das ist der 4. Spieltag, wohlgemerkt.
Schon ab dem 5. Spieltag, du hast recht, ab dem 5. Spieltag, ja, alles Gute. Freundschaft Fehler meinerseits. Da werde ich wieder ein paar interessante Reaktionen auf Twitter bekommen. Na gut. Da muss man leben als Podcaster. Wünsche dir persönlich natürlich alles Gute und hoffe noch, dass wir uns vielleicht in der Rückrunde nochmal widersprechen. Das war ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand.
Das hoffe ich auch. Ich danke dir für die Einladung nochmal, Thomas, und ja, alles Gute. Wir hören uns sicherlich wieder bald.
Alles klar. Dankeschön, Marco. Bis dann.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.